Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärchergeräte. Mehr unter dlc-lies.ch oder demnächst an der Liesbo.
Willkommen zum Klartext, dem Aschu-Talk auf Radio Kanal 3 und als Podcast. Jede Woche rede ich fast eine ganze Stunde lang mit interessanten Menschen, die etwas zu sagen haben. Und heute habe ich zum ersten Mal nicht nur einen, sondern zwei Gäste bei mir im Klartext, das Duo. Willkommen dem Schriftsteller und Schauspieler Matto Kempf und willkommen dem Journalist und Musiker Urs Gilgen. Schön, seid ihr da.
Hallo zusammen. Ja,
hallo.
Der Grund, dass ihr das Zweite im Klartext seid, ist, weil ihr seit dem Februar zusammen auf der Bühne steht und eine Art, soll ich sagen, Live-Journalismus machen zusammen. Mit Gästen auch. Die tut den Mord in Kehrsatz aufrollen. Das ist, glaube ich, so etwas, wo der Mord ist tief im kollektiven Gedächtnis aber einer gewissen Generation einbrennt. Und die tut an fünf Tagen tut er den Mord nachverzählen, den ganzen Mordfall. Darüber reden wir ganz ausführlich, aber die erste Frage, die ich all meinen Gästen als erstes stelle, immer, die Sendung heisst ja Klartext und meine Frage wäre, wo findet ihr, müsste man eigentlich mehr Klartext reden?
Es wird ja viel Klartext geredet eigentlich, oder? Die Frage ist, in welche Richtung dass der Klartext geht, oder?
Mhm.
Und gerade ich als Journalist finde, ich lebe ja von dem, dass man Klartext redet und ich weiß gar nicht, wo man noch die Schrauben anziehen könnte. Ich merke einfach, dass viele Leute Klartext gar nicht mehr so ertragen heute. Das ist etwas, was mich häufig beschäftigt, dass wenn man Sachen anspricht, dass man sehr schnell jemandem auf die Füße tritt und die sich nachher auch stark wehren gegen Meinungen, die nicht ihrer Meinung entsprechen. Insofern, plädiere fast ein bisschen dazu, den Klartext mehr auszuhalten.
Matto Kempf?
Mir fällt gerade nichts ein.
Das ist auch Klartext.
Das ist auch ein Klartext, oder? Ja.
Ich möchte mich kurz vorstellen, Matto Kempf, ihr seid 1970 geboren, ihr lebt in Bern, ihr seid, ist noch schwierig, alles zu sagen, was ihr seid. Ihr seid nämlich ganz viele Sachen. Schriftsteller, Schauspieler, Spoken-Word-Künstler, Kabarettist. Ich habe gelesen, im Internet habe ich sehr oft Spassvogel. Den Begriff Spassvogel gelesen. Man kennt mich von euren Büchern, vom Spoken Word Duo zusammen mit dem Rolf Herrmann und als Schauspieler, zum Beispiel als Herr Schnövli in der Fernsehserie Experiment. Schnövli sagt man, oder?
Schnövli,
ja. Genau. Urs Gilgen, ihr seid 1976, also 6 Jahre später, geboren. Nach dem Studium in Freiburg seid ihr Journalist geworden, unter anderem hier im Bieler Tagblatt habt ihr gearbeitet.
Meine Anfänge, ja.
Dann seid ihr zu Radio SRF, dort haben wir zusammen gearbeitet, das noch der Transparenz halber, wir haben zusammen gearbeitet. Seit 2019 seid ihr beim Schweizer Fernsehen, zuerst als Berner Korrespondent und jetzt bei der Rundschau. Ihr seid auch Musiker, ihr seid Mitglied von den Kummerbuben und jetzt von den Luppets. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Das war eine super Biografie, glaube
ich. Ja.
Ich habe es schon gesagt, am Anfang, ihr rollt den Mordfall von Kehrsatz aufrollen in 5 Teile vor Publikum im La Capella zu Bern, also mit Gästen, die auf der Bühne sind, die in irgendeiner Form mit dieser Geschichte etwas zu tun haben. Jetzt bin ich sicher, die meisten Hörerinnen und Hörer, die wissen, von was wir reden, wenn wir sagen Mord in Kehrsatz, aber vielleicht noch für die Jüngeren unter uns, unter den Hörerinnen und Hörern, 1985. Am 1. August 1985 ist eine junge Frau tot in einer Kühltruhe gefunden worden, zu Kehrsatz eben. Und am gleichen Tag ist ihr Mann, der Bruno Z., man sagt nicht mehr den ganzen Nachnamen, der Bruno Z., festgenommen worden. Er ist in einem ersten Prozess schuldig gesprochen worden, hat lebenslänglich bekommen. Nachher hat es Turbulenzen gegeben, sehr viele Wendungen. Und in einem zweiten Prozess bis vor Bundesgericht ist er dann in dubio pro reo, also in Zweifel für den Angeklagten freigesprochen worden. Die ganze Tat ist nie ganz aufgeklärt worden. Es hat nicht nur die Medien, sondern die ganze Gesellschaft sehr lange beschäftigt. Es hat Schlampereien gegeben, Verfahrensfehler. Und es gibt das bekannte Toast Hawaii, wo man im Magen vom Opfer hat gefunden. Und ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, die seitdem eigentlich nicht mehr ein Toast Hawaii essen kann oder davon reden, ohne dass einem der Fall in Sinn kommt. Jetzt meine erste Frage. Man hat das Gefühl, da ist so viel darüber berichtet worden. Wie seid ihr darauf gekommen, diesen Fall nochmal zu erzählen, nochmal aufzurollen?
Es hat eine Zeit am Stadttheater oder heute die Bühne in Bern, wo der damalige Schauspielchef so Bern-Themen hat, auf die Bühne bringen. Da hat man ein Musical gemacht über Coco, die Transsexuelle, die sich dann, glaube ich, von Paul Rinecker hat begleiten und so einen Doc-Film hat gegeben. Aus dem haben sie ein Musical gemacht. Das hat mal ein Stück gegeben über den Elefant in Murten, der ja von einer Kanonenkugel ist erschossen wurde und man heute noch im Skelett, noch im Naturhistorischen schauen kann. Und dann, ihr seid ja verbunden mit, glaube ich, das war das Weihnachtsmärli, oder Krabat mit den Hummerbuben. Und dann haben wir mal so ein bisschen geredet und gesagt, ah, wenn da Berner Themen, das wäre doch eigentlich, wir hätten noch eins, oder? Und eben Hummerbuben und auch die Gruppe vor Ort, die das, zum Beispiel das Murtentheater gemacht haben, die sind teils aus Kehrsatz, Zimmerwald, sehr nach. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen und ein bisschen so, wie es halt manchmal ist, ist dann, wo wir eigentlich langsam wären parat gewesen, ist leider der Schauspielchef schon wieder nicht mehr da gewesen, weil die fast so im Fußballtrainer-Tempo manchmal die Häuser wieder wechseln. Mhm. Und dann ist das ein bisschen brach gelegen und irgendwann habe ich Urs gesagt, oh, jetzt wäre doch der 40 Jahre, oder? Wir können vielleicht gleich etwas machen. Der Urs hat ihn ja geerbt bei SRF, sozusagen der Fall. Und nachher, ja, eben, ich überlege, ist es noch gut, wir haben ja einen Podcast, das ist ja sehr in, aber was soll man denn? Man kann es wie nie anhängen. Mhm. Im SRF gibt es ja in dem Sinne noch nie, einen Crime-Podcast, oder? Haben wir nicht gewusst. Dann haben wir gedacht, ja, eigentlich, wir müssen ein bisschen etwas machen, wo die Leute kommen und auch quasi auch ein bisschen Eintritt zahlen. Und durch das bieten wir auch, wollen wir noch ein bisschen mehr bieten als nur ein Podcast.
Dir habt es eben gesagt, der Urs ist Journalist, jetzt Urs Gilgen, hat das einfach können klassisch quasi journalistisch erzählen, wie man das kennt, wieder mal ein Doc-Film vielleicht oder eine mehrteilige Doc-Serie im Fernsehen. Warum hat er sich für diese Form entschieden, schlussendlich eben, dass man auf einer Bühne steht und das an verschiedenen Sonntagen mit verschiedenen Gästen nachher erzählen?
Also ich glaube schon ein bisschen, weil wir am Anfang die Idee hatten, ein Theater daraus zu machen. Wir hätten das ja in Kehrsatz selber auf dem Tennisplatz dort wollen aufführen. Es wäre die Idee gewesen, dass wir dort reinsteigen. Also die Idee, dass man es auf der Bühne macht, die ist mal schon ein bisschen da gewesen. Und der Matto ist ein Bühnenmensch. Mhm. Und ich als Musiker bin auch häufig auf der Bühne. Und das hätte sich nicht gereizt, das so zu erzählen, statt jetzt wie alle anderen noch einen Podcast zu machen, das zu vertonen, nichts zu verdienen dran. Und das so den Leuten zu erzählen. Oder wir haben das Gefühl gehabt, man kann das jetzt mal in einem anderen Format machen. Und wir haben gesagt, wir machen es gut richtig mit 5 Ausgaben. Das heisst, es ist ein Sequel, es ist eine Netflix-Serie, die wir da eigentlich machen. Oder? Wo man immer wieder Anschluss findet. Wir schauen gut dabei, dass alle mitkommen. Aber dass wir das mal wagen, es so live zu erzählen, mit Radioteilen von dazumal, mit Videoteilen von dazumal, mit Gästen, die das alles miterlebt haben. Ich glaube, es gibt eine ganz andere Nähe. Und wir haben natürlich auch viel mehr Auslauf, um das zu erzählen. Also, für uns formal ist es schon sehr spannend, weil wir einfach auf der Bühne auch ein bisschen palavern schlussendlich.
Also es ist eigentlich so Multimedia-Live-Journalismus, wenn man will, oder? Ja. Mit allen Kanälen, die man zur Verfügung hat.
Also es geht so weit, dass wir sogar Lieder, die dann eine Rolle gespielt haben, live aufführen. Also wir haben jetzt am Sonntag am Nachmittag, wo wir eine Vorstellung haben, kommt effektiv noch Musik daher und spielen uns Lieder, die dann eine Rolle gespielt haben, die in einem Kontext waren zu dem sagenhaften Fall. Das machen wir nachher auch. Das ist halt sogar Live-Musik. Das ist eine kleine Show und das ist natürlich auch eine Gratwanderung schlussendlich, oder? Weil, ja. Ich meine, es geht letztendlich um einen hochbrutalen, schauderhaften Mord im Endeffekt, oder? Und erlauben aber auch, dass man zwischendurch lachen darf, weil was um den Mord herum passiert ist, und die den Mord kennen, die haben vielleicht die eine oder die andere Anekdote noch im Sinn, ist zum Teil erstaunlich gewesen, bis hin zu lächerlich halt, effektiv. Oder? Also wenn eine Schulklasse in Thun, im Einkaufszentrum 1991 gegen Unterschriften sammeln für die Freilassung von einem, der wegen Mord verurteilt ist, dann finde ich das schon noch ziemlich bemerkenswert, oder? Und da haben wir eine ganze Reihe solcher Sachen, die wir einfach live gut erzählen, untermalen und unterstützen mit anderen Sachen.
Torst Hawaii kann man eben nur noch ironisch essen.
Ja.
Das ist so. Nach einem Jahrgang kann man es nicht mehr normal essen.
Das ist effektiv so. Und ich glaube, ihr habt vorhin gesagt, wegen der Musik. Ich glaube, das hat ihr vor allem auch in der ersten Aufführung gemacht, wo ihr es wie so in einen Kontext gesetzt in welcher Zeit das war. Oder Sommer 1985, genau. Die Weltlage, wie war die denn? Wer war denn an der Macht? Wer hat denn etwas zu sagen? So probiert ihr auch so ein bisschen
Wir haben eigentlich wie, ja, zweimal 3/4 Stunden, also das auf 5, oder? Das, darum haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir die erste Hälfte von der ersten. Machen wir einfach mal, was ist passiert in Bern, in der Welt. Gorbatschow ist an die Macht gekommen. Und,
der Papst war im Vatikan, Johannes Paul II., oder?
Ja, genau. Einfach all die Sachen. Und dann sind wir, ja, eben, wo wir gesagt haben, wir machen es ein bisschen breit, sind wir dann erst nach der Pause, eigentlich von erst überhaupt in den Fall eingestiegen. Und wenn man es ja klassisch macht, müssen wir ja dann alles in einer Stunde quasi durchmachen.
Das ist aber so noch interessant, die Umgebung oder sagen, der Zeitgeist dazu mal hat halt schon eine Rolle gespielt, wie man auf die Sache geschaut hat. Das haben wir schon probiert, hier rauszuschälen, jetzt gerade am Anfang. Was war denn Bern für ein Ort gewesen denn, oder? Ja. Man muss sich vorstellen, parallel zu diesen Verhandlungen, zu dem Gerichtshandel, ist in Bern einfach hölllos gewesen. Also, es ist um Zaffereien gegangen, es ist um Ritschubsetzung gegangen, ein linkes Bern hat massiv aufbegehrt,
oder? Also, ein Jugendall, der hat aufbegehrt, genau, oder? Genau. Gegen Polizei, gegen die Ordnung, sozusagen.
Das ist so gewesen. Und dann kommt der Fall rein, wo man auch das Gefühl hat, die Obrigkeit, der Staat, irgendwie sperrt jetzt da noch einen Unschuldigen ein, allenfalls, oder? Also, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, das Umfeld gewesen, und das hat uns schon sehr interessiert. Und dort ist es natürlich auch interessant, nach 40 Jahren nochmal zurückzuschauen, weil da kommen Aussagen, die dann natürlich nie wären gekommen. Oder?
Zum Beispiel?
Ja, dass ein Journalist sagt, ich bin dann von der Polizei bei all diesen Demos auch angegriffen worden. Wir haben auch vor Gericht gezerrt, quasi die Obrigkeit, oder? Das alte bürgerliche Bern hat auch die Journalisten quasi bedrängt und die haben dann gesagt, und wenn nachher der Bruno im Gefängnis hockt, dann wollen wir es jetzt richtig wissen dort. Oder?
Ja.
Also die Sachen, die man jetzt mit einer gewissen Distanz natürlich schön kann analysieren kann.
Es war eine Willkür, auch schon mal gefühlt für sie. Oder? Das Gefühl,
Machtmissbrauch vielleicht
genau,
auch.
Genau,
Ihr macht das ja nicht allein. Ihr macht das zusammen mit Gästen, zum Beispiel mit Journalistinnen, die dann vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren oder bei diesen Gerichtsprozessen dabei waren. Oder auch mit einer Geschworenen, die bei diesem Prozess ist, als Geschworene hat mitgemacht hat. Wie schwierig ist es gewesen, die Leute zu überzeugen, dass sie euch nochmal das alles, was sie wissen oder was sie vielleicht auch noch nie erzählt haben, so können wir erzählen? Wie schwierig ist das gewesen?
Super. Sehr schwierig.
Sehr schwierig. Tatsächlich, ja.
Also gerade bei dieser Geschworenen habe ich noch bis zum letzten Tag gedacht, die sagt es noch ab. Irgendwie.
Das habe ich auch befürchtet.
Die hat 30 Jahre lang nicht geredet über die Sache. Und dann bei uns, wir haben sie so ein bisschen kennt auf Umwegen und dann hat sie fast nicht hinter sie draus können. Aber sie hat uns dann gesagt, sie hätte so schlaflose Nacht gehabt.
Ja.
Weil für sie war das ein ganz intensiver Zeitabschnitt gewesen. Man muss sich vorstellen, die hat sich 6 Jahre lang gegen die Berner Justiz aufgelehnt, oder? Mit anderen Geschworenen, natürlich nachher auch mit einem riesen Umfeld.
Also muss man vielleicht noch schnell erklären, es gibt Geschworene, die nach dem Prozess haben gesagt, es sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen.
Genau,
oder?
Und sie war eine von denen gewesen, zusammen mit 3 anderen Geschworenen. Und dann schlussendlich auch mit Anwälten, und haben einen Verein gemacht und so. Da ist eine richtige, fast ein bisschen Bewegung gekommen, oder? Aber sie hat das in einer Schublade verräumt und er ist jetzt eigentlich wieder vorgenommen und das hat sie schon ein bisschen durchgeschüttelt, glaube ich. Ja.
Was hat man da für eine Verantwortung, wenn man mit so jemandem auf der Bühne ist? Weil es ist ja nicht, man ist mit der nicht in einem Saal allein oder in einem Raum und tut ein Interview, sondern das ist effektiv vor Publikum und das ist schon noch mal etwas anderes, oder?
Grosse Verantwortung. Ja. Also wir haben mit ihr auch geschaut, was sie ansprechen will, was sie nicht ansprechen will. Dann sind Sachen passiert bei ihrem Leben, wo jetzt mit dem Fall vielleicht einen Zusammenhang haben, aber nicht, wo sie nicht mehr darüber reden oder private Sachen und so, weil das hat ihr das Privatleben völlig über den Haufen geworfen, eigentlich. Das war dreifache Mutter, Lehrerin, und hat einfach dort das Gefühl gehabt, es ist etwas nicht richtig gelaufen und das wollte ich jetzt sagen und hat reinbissen, aber es hat wirklich das Leben auf den Kopf gestellt und haben wir schon geschaut, dass wir Sachen, die sie nicht ansprechen, dass wir das halt ausklammern. Das ist ja nicht als fair eigentlich, oder? Wir wollen ja niemanden bloßstellen, oder? Es ist ja darum gegangen, können wir es nochmal mit dir ein bisschen durchleben dort?
In irgendeinen guten Rahmen bereiten, dass das für sie, und ich glaube, das ist Gott sei Dank gelungen. Ich glaube, am Schluss war es ein stimmiger Sonntag für sie, das hat sie dann auch noch gesagt.
Es ist der zweite Sonntag gewesen,
genau,
oder?
Genau, das hat ihr jetzt so wie gut getan, oder
ja,
nochmal
ja. Ein weiterer
Abschluss quasi von
Es gibt einen Journalist, der sehr bekannt ist im Zusammenhang mit diesem Fall, der Hans-Peter Born, der hat dann zumal für die Weltwoche, die dann noch eine linke Zeitung war, hat sehr viel über diesen Fall geschrieben, hat auch eine gewisse Nähe gehabt zum Ehemann, also zum Bruno. Warum ist der nicht dabei bei dieser Gästereihe?
Gute Frage eigentlich. Also, musst du erzählen, oder soll ich es
machen? Du, ja.
Wir haben natürlich x-mal angerufen und probiert, ihn zu gewinnen. Dafür hast du natürlich unterdessen 86. Wir müssen immer mit recht betagten Leuten zu tun in dieser Serie jetzt. Und er ist 86. Hat dann irgendwann gesagt, wir können ihn treffen, und hat dann wieder abgesagt, weil mit der Ausrede, sein Gehirn möge sich nicht mehr gut erinnern, er sei nicht mehr alles auf der Reihe und so, aber hat uns das mit gestochen scharfen Sätzen und mit einer unglaublichen Wortwahl in einer Mail dargelegt, dass also er hat immer noch alle Tassen im Schrank, das kann man glaube ich schon so sagen, hat einfach nicht wollen, oder? Mhm. Wir haben uns aber immer wieder ein Sätzchen lassen, also dass er zu dem Ehemann immer noch Kontakt hat, zum Beispiel.
Und dann hat er den kontaktiert, den Bruno Z.
Wir haben alle Weise und Wege probiert und so und auch der Born gefragt, ob wir vermitteln können. Bis jetzt sind wir nicht erfolgreich gewesen.
Er hat informiert über Drehen und mit der Bitte, wenn er interessiert wäre, soll er sich melden. Aber das hat er,
ja, man weiss ja auch nicht so, wo er ist, was er macht. Also ich glaube, er hat sich recht zurück.
Das wissen wir schon, aber...
Gleich haben wir erfahren, dass er sich überlegt hat, ein Buch zu schreiben über seine Vita, über sein Leben, was da alles passiert ist. Es ist kein einfaches Leben gewesen, das können wir glaube ich sagen, aber wir wollen ja nicht zu viel schon verraten. Mhm.
Wir kommen nämlich auch schon zum ersten Lied. Ich bitte ja all meine Gäste, bitte drei Lieder mitzubringen, wo man irgendetwas bedeutet, wo sie etwas dazu können sagen. Das erste Lied, das ist von den Kummerbuben, von eurer ehemaligen Band Urs Gilgen. Rat, Mutter, Schlüssel heisst es. Warum das Lied?
Ja, das Lied greift effektiv einen Teil von diesem Fall auf. Es ist so, dass nach dem Freispruch von diesem Ehemann die Thesen immer noch umgereicht wurden, was da hätte passiert sein können, weil man ja eigentlich gar keine Ahnung hat, wie das abgelaufen ist dort. Und dann ist noch ein bemerkenswertes Buch rausgekommen, wo eine These auf den Tisch legt, wo sich noch niemand hat überlegt hat, wie das der Mord hätte passiert sein können. Wir haben aus dieser These, und die ist natürlich eine These, erstens, und zweitens geht sie ganz klar in eine Richtung, haben wir ein Lied daraus gemacht, oder? Ich kann jetzt sagen, es ist eine Anschuldigung, aber es ist auch im Rahmen von einer künstlerischen Freiheit, dass wir das machen. Und, insofern ist das sehr direkt verbunden mit dem Fall. Und man hat das Gefühl gehabt, weil der Fall halt irgendwo in unserer Biografie hockt, dass wir das mal thematisieren
wollen. Hören wir rein.
Im Jahr 1985, im Monat Juli, zuerst hat es gestürmt, dann war es viel zu heiss. Er hat es ihn abgeholt, sie hat das Töffli lassen an der Rennstation. Die Ungen am Fluss, schreit sie ihn an, du willst mich nicht los. Und an ihr Arme liegt der Ratmutterschlüssel, der alleine kennt die Wahrheit und treibt jetzt langsam ins Meer. Was machst du jetzt mit dieser Frau im Bett, die aus dem Kopf blüht, die sich nun bewegt? Ein Orchester im Grimm, ein Poken am Schläfen, er versucht sich zu beruhigen. Er holt ein paar Seile, ich hab Blut in die Frühtruhe. Tief unter den Ahren liegt der Ratmutterschlüssel, der alleine kennt die Wahrheit und treibt jetzt langsam ins Meer. Hinter dir steht ein Schatten, der gehört zu dir. Du kannst rennen, dich verstecken, aber er folgt dir. Hinter dir steht ein Schatten, der gehört zu dir. Du kannst rennen, dich verstecken, aber er folgt dir.
Ihr hört den Klartext auf Kanal 3 und Aschur und als Podcast heute mit dem Urs Gilgen, Journalist und Musiker, und dem Matto Kempf, Schriftsteller, Schauspieler. Die beiden stehen seit Anfang Februar auf der Bühne in Bern im La Capella mit einer fünfteiligen Serie zum Mord in Kehrsatz, die im Sommer vor 40 Jahren passiert ist. Und man kann, glaube ich, sagen, der Mord in Kehrsatz hat sich bei vielen ins Gedächtnis gebrannt. Matto Kempf, ihr seid dann 15 gewesen, also eigentlich ein Teenie. Ihr seid 9 gewesen, Urs Gilgen. Matto Kempf, was habt ihr für Erinnerungen an diese Zeit?
Also, eben, dann bin ich also, was passiert ist, habe ich noch bei meinen Eltern in Steffisburg gewohnt und habe auch eher Töffli frisiert als mit dem Berner Prozesswesen auseinandergesetzt. Aber tatsächlich im 88 habe ich auch natürlich mitbekommen, dass meine Mutter, die noch so Krimi-Fan war, gerne Agatha Christie gelesen hat und so, dass da etwas rum ist. Und das war eigentlich noch lustig, dass tatsächlich mein Vater jetzt Abonnieren vor Weltwochen verboten hat, weil das viel zu link ist. Oder? Das ist nicht in Frage gekommen. Darum hat meine Mutter die immer müssen kaufen am Freitag, weil sie den Fall unbedingt verfolgen wollte. Ich weiss gar nicht, ob ich es gelesen habe, aber es war einfach das Thema gewesen. Das heisst, dann einmal, meine Geschwister haben es sicher auch gelesen und wir über das geredet. Und das ist irgendwie ein Thema gewesen. Ja, nachher später habe ich einfach auch, da bin ich schon in Bern gewohnt, im 93, und da habe ich auch aus der Zeitung ein bisschen verfolgt, weil das jetzt der Revisionsprozess ist und, ja.
Ich finde es ja schon noch verrückt, oder? Jetzt habe ich es schon ein paar Mal gesehen, aber es ist effektiv so, es ist, glaube ich, wie so ein Gap, eine Generationen-Gap. Es gibt die diesen Fall bewusst haben mitbekommen und auch haben, ich glaube, das war so einer der ersten Fälle gewesen, wo extrem durch die ganze Medien, also durch alle Blätter durch, dann noch, wo es noch viel mehr hatte als jetzt, ist durchgegangen. Also das ist wirklich die ganze Schweiz, kann man sagen, hat sich mit dem Fall befasst und hat irgendwie hat gerätselt und man hat auch die Wendungen, die es dann genommen hat, das ist wirklich etwas gewesen, was ganz viele Leute beschäftigt hat, wo, glaube ich, jetzt die jüngere Generationen gar nicht so nachvollziehen kann. Urs Gilgen, ihr seid dann 9 gewesen. Ist das irgendwie bei euch auf dem Horizont gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Also, die ganze Sache, der Handel ist ja irgendwie über Jahre gegangen, bis 1993, 6 Jahre lang. Und ich habe natürlich so kindliche Erinnerungen dran. Also, wir haben Fangis gespielt und wenn wir einen gefangen haben, haben wir gesagt, ich habe nicht den Bruno, ich habe nicht den Bruno. Das ist so ein bisschen eine Erinnerung. Und dann haben wir den Schwarzenburg hinten raus, wo wir gewohnt haben. Da hat es so einen Reiseverkäufer gegeben. Der ist so zwischendurch mal vorbeigekommen, hat eben den Kehrsatz gewohnt, in dieser Strasse sogar noch. In diesem Quartier. Und da ist es dann aber brühwarm der Gossip aus Kehrsatz kommen, erzählen. Und ich bin dort daneben gestanden als Bub. Und das hat das einfach wie mit aufgesogen, irgendwie. Wie die Zuckungen durch die ganze Gesellschaft sind durchgegangen. Weil da eben erstens mal eine Dorftragödie, eine Familientragödie stattgefunden hat. Und hat allenfalls effektiv jemand unschuldig im Gefängnis sitzt. Oder? Das hat schon sehr elektrisiert. Ja.
Jetzt, wenn man so einen Fall vor Publikum noch einmal will, erzählen will, wie seid ihr da konkret vorgegangen? Habt ihr einfach alles, was je dazu ist, publiziert worden, ob Artikel oder eben Bücher oder Fernsehberichte, Radioberichte, habt ihr das alles einfach noch mal konsumiert? Oder wie seid ihr vorgegangen?
Grossmehrheitlich schon. Fast alles, würde ich jetzt behaupten, gelesen und geschaut. Und wir haben es dann für uns mal wie portioniert, oder? Und wir machen eigentlich immer, eben, beim ersten Mal sind wir eigentlich mehr oder weniger bis zur Verhaftung gekommen. Nachher sind wir mal zwei Jahre weit. Also, dann haben wir es einfach mal verstückelt. Wie erzählen wir es? Was ist das Thema? Und dann, also, einfach zusammensammeln. Was es für jede Zeit oder für jede Art Periode von diesem Fall, was gibt es da? Es gibt nicht immer mehr, wo irgendwann am Anfang ist fast nichts gewesen. Und am Schluss ja, kann man dann sagen, was nach dem Born sind Journalistinnen und Journalisten im Thorberg Schlangen gestanden. Oder? Und Ueli Heiniger ist mit der Kamera rauf. Und das ist ja echt, also auch heute fast wieder ein bisschen unvorstellbar. Oder?
Auch ein bisschen eine Show gewesen,
ja,
oder?
Ja, mir ist das mit Ding wieder in den Sinn gekommen. Das ist schon lange nicht mehr gesehen, dass da kommt mal, ich weiß nicht, in welche Sendung, zu dem Brian ist gegangen,
ja,
der aber nur, glaube ich, 10 Minuten, ganz kurz. Das hat es wieder mal, aber es ist nicht Usos, hat mich gedacht, dass man einfach wie die, immer eine Art Plattform gibt, oder diesen
Verurteilten. Es war selber erstaunt, was wir da alles entdeckt haben. Also die Interviews mit einem Häftling vom Thorberg, wo der sogar noch diktiert, über was er reden will und was er nicht reden will, oder? Also über den Fall selber hat er nämlich dort nie geredet, oder? Und das hat man wie ausgestrahlt und, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das heute könnten, oder? Bei den Arbeitsbedingungen, die wir für Journalisten haben, dass immer schon Medienleute von den Behörden rumstehen und so, und diese Tür eigentlich eher zuhaben als aufsperren. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen anders gewesen, oder? Aber was schon noch wichtig ist, was wir gemacht haben in den ganzen Recherchen, wir haben, glaube ich, wirklich die wichtigen Leute alle, soweit sie noch leben, am Telefon gehabt. Und das ist etwas, wo wir sehr gerne halt ja erzählen, oder? Wie die heute darüber denken. Und alle haben eigentlich uns abgewimmelt. Niemand hat mit uns reden. Und gleich schlussendlich haben dann alle irgendwie fast, ja, irgendwann haben sie jetzt ein Kästchen schon aufgetan und, alle fast so eine halbe Stunde, eine Stunde am Telefon gehabt, oder? Weil man merkt, dass man halt in ein 40-jähriges Wespennest hineinsticht.
Ist das immer noch so? Also, habt ihr das effektiv gemerkt, dass da wirklich noch Widerstand ist, dass die Leute gar nicht so weit reden zuerst?
Massiv.
Ja.
Massiv, kann man
auch sagen. Man hätte auch gerne, ob die gäbe es auch noch. Von juristischer Seite, es gibt zwei Richter, zweimal und zwei Staatsanwälte und alles, jetzt quasi doppelt.
Viel Personal, ja.
Aber da von der juristischen Seite ist wirklich, irgendwie haben ja alle Leute das so für sich so hart abgeschlossen. Und sie wollen irgendwie nicht mehr zwei Fragen vom Urs am Telefon, dann sind sie dann gleich, sie merkst, sie haben doch nichts vor am Nachmittag, sie werden zwei Stunden drüber reden, aber auf die Bühne oder irgendwie, wir haben wenige noch gefunden, die nicht auftreten wollen, aber man zu ihnen noch hingehen konnte und sie filmen und etwas aufnehmen, was man kann brauchen kann, aber auch das war sehr selten gewesen. Also meistens war es tatsächlich nicht die Frage.
Es war einfach sehr viel verbrannte Erde rum bei diesen Leuten, oder? Viele waren froh, sie das in einer Schublade tun können. Sie waren froh gewesen. Alle haben uns gesagt, ja, ich habe die Unterlagen, das habe ich vor 6 Jahren. Und alle haben es präzise gewusst, wenn. Vor 6 Jahren habe ich das alles fortgeschossen, alles in die Köder geschossen und so. Also, es ist so, man muss sich vorstellen, dass sind Leute in ein Burnout gelaufen, denn es hat Depressionen ausgelöst, es hat Familienkrieg ausgelöst, es hat Freundschaften, die sie zu Bruch gegangen wegen dem Fall, oder? Also, prominente Freundschaften zwischen Juristen in Bern, das hat schon einen riesen Flurschaden ausgelöst.
Gibt es eigentlich auch Sachen, die sind schief gelaufen, also bei den Vorbereitungen oder bei den Recherchen, oder Sachen, die in die Hose sind?
Ja, wir hätten eigentlich schon gern mehr noch Akteure von dazu mal wirklich auf die Bühne gebracht, die eine Rolle gespielt haben, juristisch vielleicht. Und es ist immer noch ein Stuhl. In der letzten Vorstellung ist noch immer ein Stuhl auf die Bühne für Bruno. Wir hätten das noch nicht aufgegeben, mit ihm zu reden und das abzuholen. Wir haben das Gefühl, es wäre für ihn eine gute Bühne. Das sind wir jetzt bis jetzt gescheitert, effektiv, ja.
Wie fest hat es euch jetzt genützt, dass ihr sowieso Journalist seid, durchs Gehen geht, bei diesen Arbeiten, wenn ihr eben die Leute müssen kontaktieren müssen? Oder ist es eher ein Hindernis gewesen?
Nein, es war schon okay gewesen. Also ja, es sind so gewisse Fragetechniken, Hartnäckigkeit, dass man jemanden am Telefon behalten will, obwohl er eigentlich nicht reden will. Das hat man schon genützt. Wie soll ich sagen, auch präzise zu arbeiten. Also man muss schauen, man hat doch immer den Witz gemacht. Darf ich das erzählen? Du hast doch bei dem ersten Mal, wo wir so ein bisschen durchgeredet haben, hast du aber gesagt, und er ist Globes. das und das so sein. Und dann habe ich gesagt, du kannst jetzt sagen Globes.
Die ganze Zeit Globes. Ist nicht Globes? Das ist Globes im Vieren schon.
Nein.
Ganz schlecht.
Aber da haben wir so ein bisschen finden. Oder? Ich sage immer, der Mathe ist ein Pointenjäger eigentlich. Und ich bin eigentlich jemand, der ganz präzise muss arbeiten. Oder? Dort haben wir uns aber jetzt auf eine gute Art können, wie eine Art zusammentun. Oder? Dass es deine lustvolle Erzählweise mit meinem... mit meiner kalten...
Mit dem journalistischen Rigueur, genau, sozusagen.
Ja.
Matto Kempf, eben, ich wollte fragen, ihr seid euch ja gewöhnt, kreativ zu sein, Geschichten zu erzählen. Die müssen ja nicht stimmen. Das müssen einfach gute Geschichten sein. Und hier jetzt hat man doch den Anspruch, dass ihr nichts erzählt, was in dem Sinn nicht stimmt. Wie schwierig war das für euch, der Rollenwechsel?
Also, ich habe es eben auch wirklich spannend gefunden, weil so etwas ist, was ich noch nie gemacht habe. Mhm. Also, es ist wirklich ein neu vom Format. Und, nein, irgendwelche Sachen erzählen wir natürlich nicht. Was aber auch frei ist, dass man noch dazu etwas dann wieder quasi originell so ein bisschen assoziiert dazu. Das ist ja dann nicht erfunden, sondern das ist ja einfach, weil man kann auch manchmal etwas also in eine Relation setzen, was dann gleich wieder ein bisschen auf eine Art lustig oder seltsam oder spannend wird. Das probiere ich jetzt mehr. Aber natürlich, die Story, die gibt's. Aber eben, wir haben ja, es hat sich auch viele Kuriositäten, haben sich ja ereignet. Oder die Leute erzählen eben am Telefon Sachen, wo man sagt, aha, interessant. Oder,
Was ich noch spannend finde, ist, ihr habt eben 5 Vorstellungen. Also die erste war am 9. Februar, dann am 2. März, jetzt der Sonntag, also am 16. März ist die 3. und dann am 27. April die 4. und am 11. Mai dann die 5. Und ihr habt eben immer andere Gäste. Also im ersten Teil habt ihr eben so ein bisschen, wie soll ich sagen, Bern, das Sittenbild von Bern, den Zeitgeist ein bisschen eingefangen. Dann habt ihr in der 2. Runde habt ihr eben die ehemalige Geschworene als Gast gehabt, die Verena Sala. Am Sonntag hat der Silvia Jost, die Schauspielerin, und der Bernhard Giger, der Regisseur vom Film «Tage des Zweifels», der ganz Fall noch, also über den ersten Prozess quasi noch erzählt und der Widerstand gegen die Verurteilung. Dann hat er auch mal Journalistinnen, die das Ganze haben, mitverfolgt von SRF oder eben einen Professor für Rechtsmedizin. Also ehrlich kann man sagen, der hat jedes Mal etwas anderes. Also es ist, jede Vorstellung ist eigentlich ein Unikat.
Ja, ja. Es geht immer so ein bisschen um ein Schwerpunktthema, oder? Mhm. Und gleich probieren wir schon, also man findet den Einstieg.
Also man muss nicht alles gesehen haben
vorher. Nein, wir sind immer schön rekapitulieren, was passiert ist. Wir tun immer aus den letzten Folgen immer noch ein bisschen Video einblenden, damit dass man dann etwas hat davon.
Und also auf Netflix sagt man das ja direkt vorhin Netflix, previously on, oder? So genau, quasi, dass man nochmal die Leute
mit... Jetzt haben wir alles Netflix abgelegt, das ist so, ja. Also man kann gut immer wieder einsteigen, es hat jedes Mal einen Schwerpunkt und gleich gibt es Anknüpfungspunkte an die letzten Folgen, die wir hatten. Das probieren wir schon gut zu machen.
Ja. Und dann habt ihr ja so viel Erfolg gehabt, oder respektive euch ist Buden eingerannt worden, dass ihr nicht nur eine Aufführung pro Tag jetzt neu macht, sondern 2, wie beim Broadway, einen Nachmittag und ein bisschen später, oder? Habt ihr mit dem gerechnet, Matto Kempf, dass so viele Leute das sehen wollen?
Wenn ich ehrlich darf sein, ja. Ich weiss, mit den Gästen kann man ja nicht 2 hintereinander, oder das ist ja nicht von Bern oder so. Und dann habe ich einfach wie gedacht, mir sollte irgendein Sonntag wäre super. Und weil am Sonntag kann man ja noch, eben, da geht halt Sonntage gesucht, wo das möglich ist. Nein, ich habe schon gehofft, wenn wir uns da lang in das rein begeben und lang recherchieren und das alles wieder lesen und schauen, wenn das dann niemand interessiert in Bern, dann müssen wir es nicht machen. Ich habe schon gedacht, wenn man den Kehrsatzköder auswirft, also, es ist ja wirklich so, aber eine gewisse Generation, also Leute, einfach, ich weiss nicht, 50 sind und drüber, wenn man das erwähnt, dann fällt immer so etwas Lustiges auf den Leuchten in den Augen. Und alle haben ja jemanden gekannt, der
oder haben eine Geschichte dazu.
Mal, ja, irgend so, ja, genau.
Und das heisst aber, wenn ihr jetzt 2 Vorstellungen habt im Nami, mit dem gleichen Gast, das ist ja dann gleich jedes Mal ein anderes Gespräch, weil es ist ja nicht einstudiert und scripted. Also ist eigentlich gleich jede Vorstellung ein Unikat, oder?
Genau. Ja, schon, ja. Wir improvisieren ja zu einem Teil. Also es ist... Wir reden frei und das tut dann nie gleich. Manchmal kommt da noch irgendein Seitenzweig rein und so. Also das freie Rede gilt auf der Bühne.
Einfach der gleiche Ablauf und gleicher Stichwort. Ja. Aber,
Wir kommen schon zum 2. Lied. Das ist von euch, Matto Kempf, «Portemonnaie» von «Trampelt hier auf Love». Man hört nach hier singen. Warum das Lied?
meine Band, das hat jetzt nichts mit dem Fall zu tun. Und,
ich du singst, ausgewählt. Das ist ja doch singe, speziell.
Ja, also, das ist schon ein Anführungszeichen, aber ja.
Lassen wir rein. Gesungen von Trampeltier auf Love im Klartext heute mit dem Matto Kempf und dem Urs Gilgen. Die beiden stehen im La Capella zu Bern seit dem Februar und noch bis im Mai auf der Bühne an insgesamt 5 Aufführungstagen, wo sie den Mord, den Kehrsatz, also den ungelösten Mordfall auf noch einmal aufrollen. Matto Kempf, eben wenn ihr jetzt nicht mit diesem Fall auf der Bühne steht, seid ihr ein kreativer Geist, ein Künstler. Wie unterscheidet sich das Publikum an den Aufführungen, wo es um den Mord in Kehrsatz geht, von dem, der sonst alle vorne geht, wenn er auf der Bühne steht?
Es ist, glaube ich, wirklich ein anderes Publikum. Es ist jetzt wirklich ein Publikum, das jetzt nicht wegen mir kommt. Oder, es ist wirklich wegen dem Fall. Und was. Mir hat schon letztes Mal gedacht, das ist lustig. Kaum ist Pause, dann geht es natürlich los. Es gibt einfach, die reden auch nicht über eBay oder über Zweb. Es gibt noch ein Thema, wo alle haben auch noch eigene. Es geht einfach los. Es ist schon, jetzt, man ist schon so eine kleine Community, oder, wo jetzt einfach, wo jetzt, glaub, okay findet, wie wir das machen, aber es könnte jetzt jemand anders sein. Und wenn ich natürlich irgendetwas mache, dann gibt es schon Leute, die vielleicht mich ein bisschen kennen, oder meine Programme. Wo
wie wegen euch kommen, oder?
Das ist jetzt das mal weniger...
Und ist das befreiend, oder ist
sehr
das irgendwie...
Befreiend. Ja, ja, nein, ich, find, ja, ich fühle mich fast so wie ein Dienstleister.
Ein Aufklärer. Ja, genau. Eigentlich die ursprüngliche journalistische Aufgabe, genau. Oder? Urs Gilgen, ihr seid ja auch auf der Bühne als Musiker, und jetzt, da seid ihr aber eher, wie soll ich sagen, ihr seid ja nicht Leadsänger, sondern eher, halt der Musiker, und jetzt hier seid ihr aber ganz mehr exponiert, auch mehr als im Fernsehen, weil im Fernsehen ist es ja so, da habt ihr nicht irgendwie 200 Nasen vor euch, sondern einfach eine Kamera, oder wo ihr noch im Radio habt gearbeitet, das Mikrofon, wie anders ist das, wenn man auch vielleicht auch gerade so, wenn man über etwas redet und dann auch die Schwingungen mitbekommt.
Also es ist noch verrückt für mich, das muss ich schon zugeben. Man kann sich, also als Musiker stehe ich meistens hinter, also in zweiter Reihe, und im Fernsehen habe ich immer noch eine Kamera dazwischen, und hier kommt sehr ungefiltert eine Reaktion zurück. Man merkt, wenn gibt es Raunen, wenn gibt es Lachen, wenn gibt es Kopfschütteln. Das ist das eine. Und das andere, das fährt mir schon noch ein, das muss ich sagen. Es kommen natürlich auch wie Leute, die jetzt nicht nur den Fall kennen, sondern auch Beteiligte kennen. Töchter und Söhne von Staatsanwälten zum Beispiel, die nachher am Schluss an die Bühne führen kommen und jetzt gerade im letzten Fall auch gesagt haben, das habe ich im Fall nicht gut gefunden. du da erzählt hast, oder wo hast du die Info her? Und ich kann dann mit denen effektiv ins Gespräch gehen. Und das habe ich so natürlich nie, oder? Die Leute die Mails absondern, wegen etwas im Fernsehen nicht gut ist oder so. Aber dass die an die Bühne kommen und sich oder führen, das trauen, und das ist natürlich auch, wenn macht man das? Also, wenn man wirklich irgendwie das Gefühl hat, ich muss etwas sagen, oder?
Ja.
Können wir die einfach anholen? Und das hat mich auch beschäftigt, das muss ich sagen. Das habe ich so noch nie gehabt. Und dass das so direkt zurückgespielt wird. Und ja, also, und das heisst dann gleichzeitig auch, dass die Leute da sind, oder? Also, das sind beteiligte Leute, die dann vielleicht irgendwie auch Mühe hatten, weil sie in der Familie oder juristisch mit dem Fall irgendwie in einem Zusammenhang sind gestanden. Die kommen jetzt und das bekommen wir zu spüren. Und es ist auch so, dass wir ganz viele Sachen erlebt haben jetzt, seit das wie eine Art angekündigt worden ist und das läuft. Von Leuten, die sich auch sonst melden irgendwie, oder? Die noch etwas haben, dazu beizutragen oder etwas sagen wollen.
Bis hin. So wie ein Beispiel. Letzte Woche habe ich sehr lustig gefunden, schickt mir die Erstklasslehrerin vom Bruno Z. einfach das Zeugnis von ihm.
Ungefragt.
Ungefragt. Also sie hat einfach mehr. Sie hat das gelesen im Bund und er hat sie einfach meine Mail und dann hat sie mir geschrieben, ohne aber was es ist, ob ich die Postadresse und dann schickt sie das, einen Brief an, das Klassenfoto von 65 und sie ist Erstklasse. In meinem Sinn, vielleicht sieht das auch noch sachdienlich. Also, schon, also natürlich schon lustig gemeint, aber einfach lustig, die ist irgendwie noch gestern aufgestiegen.
Es haben sich auch Inhaftierte gemeldet bei uns, die das Gefühl hatten, ja, man hätte dann den Bruno aus dem Knast geholt, vielleicht wäre das bei ihnen ja auch möglich. Auch das haben wir gehabt.
Das ist ein bisschen ein ernstes Thema.
Da wird man auch mit, genau, da wird man plötzlich auch mit vielleicht in eine Rolle reingedrückt, die man vielleicht gar nicht will, aber man will einfach die Geschichte nachher erzählen und da sind aber dann plötzlich auch Erwartungen da, oder?
Erwartungen da und ja, wenn man doch merkt, dass man Verantwortung hat am Schluss gegenüber vielen Leuten, oder? Dass man nicht einfach darauf loswitzeln kann, sondern dass man das gewissenhaft machen muss irgendwo. Und das probieren wir schon.
Jetzt, der Journalismus ist in Schwierigkeiten, das wissen wir, da müssen wir nicht drüber reden. Irgendwie ganz viele Medienhäuser, die müssen sparen, Zeitungen, die schrumpfen, Redaktionen, die gestrichen werden. Und jetzt hat man hier Live-Journalismus, der mehr als fünfmal eigentlich ein Haus füllt, wo ein Interesse da ist, die Geschichten so zu erfahren. Urs Gilge, denkt ihr, das ist so ein bisschen Zukunft vom Journalismus, dass man wieder mehr in das Unmittelbare vielleicht geht, auch das nicht ganz geschliffene, aber wahre, recherchierte, wo man den Leuten eigentlich wie früher vor dem Lagerfeuer vor 200 oder 300 Jahren hat Geschichten erzählt.
Ja, es ist echt das, ja. Das ist echt das. Wir sind wieder Messenger, oder? Wo das aber live zu den Leuten bringt und jetzt nicht via Transmitter, Radio oder so weiter. Und das finde ich, ich habe mir das vorher nicht überlegt, aber je mehr das wir dran sind, finde ich eigentlich schon, dass das eine Form kann sein, wo man könnte darüber nachdenken, was man eh macht. Es kommt natürlich darauf an, was es für Geschichten sind, oder? Ob die Leute, ob die jetzt genug reissen, oder ob die spannend sind, oder? Und hier haben wir natürlich eine super kontroverse Angelegenheit, wo die Leute wissen, wo sie anknüpfen können, oder? Aber grundsätzlich könnte man das ja auch mit anderen Fällen machen, mit anderen Themen. Das ist ja nicht so, dass es jetzt auf so etwas beschränkt ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Rolle spielt, aber in Ergänzung zu anderen Sachen, oder? Also, ja. Es ersetzt jetzt kein Radiosender.
Am 11. Mai ist die letzte Vorstellung, Matto Kämpf und nachher. Was macht ihr? Wie geht es weiter bei euch? Was sind eure Pläne?
Wir leben ja eigentlich auch ein bisschen in den 80er Jahren im Moment, gefühlt.
Es ist ja gut, wenn wir wieder
auftauchen können. Dann kommen wir wieder zurück in die Gegenwart.
Wir werden dann wieder mit ein bisschen jüngeren Leuten zu tun haben, langsam.
Ja, weil das Publikum ist, glaube ich, schon eine gewisse Generation aufwärts,
ja.
Oder?
Ja, zum guten Teil, aber es interessiert schon Jüngere.
Ja, schon, ja.
Und ihr, Urs Gilge, ihr geht einfach zurück in die Rundschau und macht weiter, wo ihr habt aufgehört, also aufgehört oder einfach, wo ihr, bevor ihr um den Fall habt, kümmert sie, oder wie sieht es aus?
Ja, ich habe noch eine neue Band gemacht, das wird mich auch noch beschäftigen, aber sonst ja, wieder mal weiterfahren, Fernsehjournalismus zu machen, da freue ich mich eigentlich auch drauf.
Eine letzte Frage. Es hat ja damals und vielleicht auch heute wie zwei Lager gegeben in dieser Geschichte. Die, die sie überzeugt waren, der Bruno Z. ist unschuldig, und die, die überzeugt waren, der Bruno Z. hat seine Frau umgebracht. Was glaubt ihr?
Ja, ich bin mit Homeland ein bisschen hin und her, von Woche zu Woche. Aber unterdessen Ich kann es eigentlich gar nicht sagen, weil ich kann es eigentlich fast nicht aus dem Sack lassen. Es gibt schon viele Sachen, die mich stutzig machen bei dieser Verurteilung. Es gibt aber auch sehr viele Sachen, wo ich finde, puh, kann man das glauben, was der Ehemann da alles erzählt hat? Oder?
Matto Kempf.
Das ist ja das, was wir eigentlich vorhin nicht haben wollen, weil ja der Hans-Peter Born das ja geschrieben hat in seinem Buch, dass er will jetzt auch noch sagen, was er denkt. Und er sagt, er hat das Gefühl, er glaube, dass er es nicht ist gewesen. Und irgendwie, ich weiss es wirklich nicht. Und
interessanterweise haben viele Leute das Gefühl, wir lösen den Fall noch. Das werden wir wahrscheinlich nie machen. Oder? Und was hat er Neues? Und wir haben ein paar Neuigkeiten, aber
im Mai ist der Geld zurück, plötzlich.
Aber das können wir nach 40 Jahren, ich meine, weil sie so Menge ist vor Gericht verhandelt worden. Und man weiss nicht wann, man weiss nicht wo, man weiss nicht wer, man weiss eigentlich auch fast nicht wie. Oder? Dass wir das nach 40 Jahren lüften, könnte noch schwierig werden. Ausser vielleicht gibt es ja noch von irgendjemandem ein Geständnis, keine Ahnung.
Wir werden es sehen, bevor wir noch das letzte Lied hören, das ihr habt mitgebracht. Eben, es gibt noch Tickets, es gibt noch wenige Tickets für die Vorstellungen diesen Sonntag, am 27. April und für die letzte Vorstellung am 11. Mai. Aber am 27. April und am 11. Mai im La Capella. Jetzt das letzte Lied ausgegeben, «The Lupets», das ist eure neue Band. Es heisst «Reise ich». Warum das Lied?
Es hat einen schönen Titel. «Reise ich», finde ich noch so verführerisch. Und es ist halt sehr neu. Es ist das, was wir irgendwie jetzt ein Jahr lang daran gearbeitet haben. Und es ist für mich so ein bisschen das Lied gewesen, das vielleicht auch für die Band ein bisschen wegweisend war. Aha, das ist eine gute Stimmung. Es ist ein Gesang, der jetzt mir persönlich gefällt. Es war ein bisschen wie für uns der Türöffner gewesen für die ganze Musik, die wir jetzt machen, eigentlich, das Stück.
Matto Kempf, Urs Gilge, merci vielmals für das Gespräch.
Merci auch.
Warum stehe ich hier allein? Was kann daran anders sein? An dem dunklen Plätzchen hier fehlt die Sonne dir an mir. Von der Hölle ins Versagen mag die Welt an mir verzagen. Durch das Universum schnell reise ich. Why stand I here alone? What else can there be done? This place is cold and dark. Is there no sun with spark? Was kann daran anders sein? An dem dunklen Platz.
sitzen hier, fehlt die Sonne dir und mir. Manchmal hören alle auf, ich komm dann ganz komisch drauf. Manchmal wird es plötzlich still, weiß noch nicht, ob ich das will.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mehr unter dlc-lies.ch oder demnächst an der Liesbo.